Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go, Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Gold und Silber legten 2025 eine sensationelle Rallye aufs Parkett. Auch Minenaktien boomten. Wie sieht der Ausblick für 2026 aus? Und was ist mit anderen Rohstoffen, mit seltenen Erden beispielsweise? Fragen, die mir Uli Stephan von der Deutschen Bank beantwortet. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Perspektiven to go. Uli, Gold war, glaube ich, die Anlageklasse 2025. Ein Plus von mehr als 60%. Hast du damit gerechnet?
Ja, ist jetzt blöd, wenn ich sagen würde, habe ich nicht mit gerechnet, aber tatsächlich habe ich das nicht. Wir hatten schon Gold auf dem Zettel als sicherer Hafen, als Diversifikation, vor allen Dingen, wenn man auf der anderen Seite etwas mehr an Technologieaktien kaufen wollte. Aber dass es also in dem Maße gestiegen ist, das hatte ich tatsächlich nicht erwartet. Wobei, Jessica, man muss ja sagen, es ist von Silber sogar noch übertroffen worden.
Aber es gab ja auch gute Gründe dafür, dass Gold gestiegen ist. Was waren denn die Treiber?
Ja, es war eben dieses Diversifizieren, was einige Investoren gemacht haben. Auch einige Hedgefonds haben mehr Risiko auf der Aktien, vielleicht auch auf der Fixed-Income-Seite genommen und haben das mit Gold abgehedged.
Also das heißt, ich habe mehr Risiko auf der Aktienseite genommen und bei Anleihen, vielleicht auch höhere verzinste Anleihen gewählt und dann nehme ich das Gold als Versicherung, weil das in der Regel nicht so stark schwankt und dann so ein bisschen die Schwankungen abpuffert, die ich auf der anderen Seite habe.
So haben das einige Investoren gemacht, eben als quasi Babel-Strategie. Es gibt andere, die Gold einfach aus Interesse gekauft haben oder auch als sicheren Hafen. Und es waren vor allen Dingen die Notenbanken, Jessica, die weiter ihre Goldreserven aufgestockt haben. Gold ist ja mittlerweile nach dem Dollar die zweitgrößte Währungsreserve bei den Notenbanken global. Und insofern sind es offensichtlich Notenbanken, die den Währungen vielleicht nicht immer ganz so trauen und deswegen in das Gold hinein investieren, das auch in der Regel dann in physischer Art tun und es in ihren Tresoren lagern.
Wir haben ja schon mehrfach darüber gesprochen, Euroanleger hatten davon nicht ganz so viel von dieser super Goldrallye, was dem schwachen Dollar geschuldet war, wobei man natürlich sagen muss, ein Plus von mehr als 40% ist auch wirklich klasse, oder?
Ja, Jessica, in der Tat. Typischerweise profitiert das Gold oder der Goldpreis auch von einem schwächeren Dollar, weil es dann doch umgerechnet wird. Aber diesmal war der Dollarverfall eben so stark. Wir hatten ja auch hier im Podcast schon mehrfach darüber gesprochen, dass wir einen Dollarrückgang hatten, wie zuletzt 1973. Da konnte dann Gold nicht ganz mithalten. Also insofern für einen Euro-Investor etwas weniger als in Dollar gerechnet, aber immer noch eine sehr ausgezeichnete Performance unterm Strich.
Jetzt fragt man sich natürlich als Goldanleger, wie geht das weiter? Ich weiß aus deinem Jahresausblick, dass du zwar mit weiter steigenden Notierungen rechnest, aber es wird doch sicherlich nicht mehr so sportlich weitergehen, oder?
Ja, davon würde ich ausgehen, dass das meiste hier zunächst mal passiert ist und dass es jetzt eine gewisse Erholung gibt. Auch Notenbanken werden sicherlich überlegen, zu welchem Preis sie dann Gold investieren wollen. Nichtsdestotrotz gilt es nach wie vor als sicherer Hafen. Wir haben das gerade auch mit den geopolitischen Aufmerksamkeiten, um es vorsichtig zu formulieren, am Anfang des Jahres wieder erlebt. Auch da hat Gold profitiert und deswegen halte ich es nach wie vor aus Diversifikationsgründen für vernünftig, dass man zumindest einen gewissen Teil seines Gesamtvolumens in Gold investiert.
Nun ist die Börse ja bekanntlich keine Einbahnstraße und das gilt eben nicht nur für Aktien, sondern auch für Rohstoffe wie Gold. In den vergangenen Jahren konnte man das aber ganz leicht vergessen, oder?
Ja, in den vergangenen Jahren ist Gold wirklich geradezu atemberaubend gestiegen. Seit den 80er Jahren, da sieht man dann aus heutiger Perspektive, weil natürlich auch die Skala dann so ist, fast keine Effekte mehr bis ja, so Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er Jahre, da ging es dann mal rauf, ging aber nach der Finanzkrise dann wieder runter und im Grunde genommen mit Corona, beziehungsweise kurz danach, ist Gold dann wirklich dramatisch angestiegen. Also seit 2023, da hatten wir Gold beispielsweise stehen noch unter 2000 Dollar. Mittlerweile sind wir also deutlich über 4000, also man sieht hier mehr als eine Verdoppelung in 2,5 Jahren. Und das ist natürlich schon für ein Investment, was im Grunde genommen keinen Zahlungsstrom abwirft, also weder Zinsen zahlt noch Dividenden, eine ganz erstaunliche Performance.
Aber es gibt eben auch, die Älteren werden sich dran erinnern, recht lange Durststrecken, zum Beispiel so Anfang der 80er Jahre bis eben so um die Jahrtausendwende. Da hat Gold in ganz vielen Jahren eine negative Rendite gebracht. Der Chart eiert so ein bisschen vor sich hin. Du glaubst aber hoffentlich, sage ich jetzt mal nicht, dass uns sowas nochmal blüht in nächster Zeit, oder?
Nein, wie gesagt, wir haben einen Goldanstieg gesehen um die Finanzkrise herum. Der war schon ganz beeindruckend, aber was wir jetzt gesehen haben in den letzten Jahren, das ist wirklich bemerkenswert. Ich bin ja kein großer Freund von Mean Reversion. Ich würde nicht sagen, was gestiegen ist, muss auch wieder fallen. Manchmal gibt es eben auch Gründe dafür, warum Dinge steigen. Und ich würde hier nochmal eben das Hedging, die Unsicherheit, die wir sehen, als Auslöser sehen und nochmal vor allen Dingen auch die Notenbanken. Und da die Notenbanken der sogenannten Emerging Markets oder der Länder, die sich nicht der westlichen Welt zurechnen, Goldbestände haben, die um oder unter 10% liegen, die westlichen Industriestaaten aber bei 70% Anteil an Gold ihrer Währungsreserven liegen, sehen wir, dass da noch eine Menge Raum ist und dass wahrscheinlich vor diesem Hintergrund Gold auch weiteres Potenzial hat zu steigen.
Schauen wir auf den kleinen Bruder von Gold, Silber. Auch da ging es kräftig aufwärts. Warum?
Ja, bei Silber ging es noch stärker bergauf. Wahrscheinlich, weil der Abstand zum Gold einfach zu groß geworden war. Man hätte 88 Silbermünzen gebraucht, um eine Goldmünze zu kaufen. Mittlerweile hat sich das Verhältnis auf knapp unter 60 relativiert. Diese Relativierung ist eben Folge dessen, dass der Silberpreis so stark gestiegen ist. Man muss sagen, bei Silber haben wir neben dem Safe Haven-Effekt, also sicherer Hafen, auch noch eine starke industrielle Nutzung, gerade auch im Bereich der Solarenergie, die soll ja auch weiter und wird ja auch richtigerweise weiter ausgebaut. Und insofern ist Gold nochmal anders zu sehen als Silber, wie gesagt, weil Silber diesen starken industriellen Fokus mit hat, den Gold weniger hat.
Wie sieht deine Prognose für Silber aus für die kommenden Monate und Jahre?
Ja, Jessica, nachdem ich schon bei Gold etwas vorsichtiger gewesen bin, was den Ausblick angeht und Silber ja noch stärker angestiegen ist, und wir hatten ja schon über die Spanne zwischen Gold und Silber gesprochen, würde ich nicht erwarten, dass sich der Silberpreis in dieser Weise weiterentwickelt. Wir sind ja hier auch auf einem absoluten All-Time-High, noch nicht einmal mit den Handbrüdern in den 70er, 80er Jahren hatten wir solche Kurse wie momentan. Und deswegen wäre ich bei Silber doch eher etwas zurückhaltend.
Im Gefolge der Preisanstiege von Gold und Silber haben ja auch Minenaktien kräftig zugelegt. Vor allen Dingen im zweiten Halbjahr war das ja eine beeindruckende Rallye. Passiert das eigentlich unweigerlich, wenn Gold und Silber steigen, dass dann auch die Minenaktien nachziehen?
Ja, es gibt natürlich einen Zusammenhang, aber der ist oft nicht so direkt, wie man ihn vermuten würde, weil natürlich Minen dann auch mit Kosten zu kämpfen haben. Dann ist die Frage, wie sind die Märkte aufgestellt, wie viel Angebot und Nachfrage gibt es nochmal. Oft erleben wir, dass es irgendwelche Streiks gibt oder mitunter sogar Unglücke, was wir ja nicht hoffen, aber dann sind eben die Minenwerte davon negativ betroffen, wohingegen das, was sie eigentlich fördern sollen, natürlich sogar noch profitieren und dann geht die Schere ein Stück weit auseinander. Nichtsdestotrotz sehen wir auch für das Jahr 2025 eine hervorragende Performance bei den Minen- und Metallbereichen, auch mit Performancezahlen, die also, wenn ich mir den MSCI World Metals and Mining angucke, bei 65% liegen, also doch auch eine sehr, sehr gute Performance, weil eben auch Metalle wie zum Beispiel Kupfer sehr gut gelaufen sind. Auch hier geht es um Infrastruktur, um den Ausbau der erneuerbaren Energien etc. pp. Und der Kupferpreis konnte im letzten Jahr auch immerhin 42% zulegen.
Ein gutes Stichwort. Lass uns auf ein paar andere Industrierohstoffe auch noch schauen und auf seltene Erden. Dabei sind wir dann schnell auch bei geopolitischen Krisen, da sind wir bei China, da sind wir bei Handelskonflikten. Wie sieht's da aus?
Bei seltenen Erden hat man sicherlich in den Verhandlungen zwischen den USA und China im November des vergangenen Jahres gesehen, über welche Bedeutung China und über welche Druckmittel es eben auch verfügt. Denn gerade seltene Erden werden eben, oder sie sind eigentlich nicht selten, aber sie werden ganz überwiegend in China abgebaut und vor allen Dingen raffineriert. Und damit hat China einen Marktanteil bei seltenen Erden von über 90% und dominiert eben die Märkte. Und mit diesem Hinweis, dass man möglicherweise die Welt nicht mehr in der Weise beliefern würde, wie man das in der Vergangenheit getan hat, sind eben auch die Kurse von seltenen Erden ganz erheblich angestiegen. Wir sehen das in Euro, wenn man sich beispielsweise verschiedene ETFs anguckt, in Euro zwischen rund 70% und knapp 90% Anstieg. Also schon ganz gewaltig, und das liegt natürlich daran, dass seltene Erden ja für praktisch jedes elektronische Gerät genutzt werden muss, vom Handy bis zum F-35 Jet der Amerikaner in mehr oder weniger großer Zahl. Aber wenn es eben ein Produkt ist, ein Metall ist, was so notwendig gebraucht wird und einer ein Monopol darauf hat, dann darf man sich nicht wundern, dass eben auch die Preise so deutlich angezogen sind.
Wenn ich mir das jetzt so als Anlegerin überlege, ein sicherer Hafen, will ich das nicht? Oder will ich vielleicht eben auf bestimmte politische, wirtschaftliche Trends setzen? Stichwort seltene Erden. Wie viel Rohstoffe gehören denn ins Depot? Also Gold und Silber als sicherer Hafen, da kann man sicherlich so eine gewisse Prozentgröße sagen. Und wie sieht's bei den stärkeren Renditebringern aus, die man aus den Gesichtspunkten eher kaufen würde?
Ja, das ist bei Rohstoffen natürlich sehr schwierig zu sagen, weil man analytisch nur kaum oder schwer Preise ableiten kann, denn sie zahlen weder Dividende noch Zinsen. Also es gibt keinen Zahlungsstrom, den ich sozusagen abdiskontieren kann. Es kommt hier immer auf Angebot und Nachfrage an, und das, was man dann bereit ist, dafür zu bezahlen oder eben was notwendig ist, um es zu bekommen. Da spielen viele politische, geopolitische Faktoren natürlich auch eine Rolle. Es spielt auch eine Rolle, wo die Politik insgesamt hin will, Stichwort erneuerbare Energien, für die man doch sehr intensiv einige von diesen Rohstoffen benötigt. Und deswegen ist das schwer zu sagen. Ich glaube, man muss sich immer darauf einstellen, dass es größere Volatilitäten geben kann, und viele Rohstoffe sind ja auch schwierig direkt zu kaufen. Man muss das dann über Terminkontrakte machen, da muss man sich wieder mit Contango und Backwardation, also den Rolleffekten, beschäftigen. Also es ist nicht ganz so einfach, wie eine Unze Gold zu kaufen oder eine Unze Silber, wenn wir hier über Rohstoffe insgesamt reden. Und deswegen müssen sich Anleger überlegen, ob sie dieses Risiko eingehen möchten und vor allen Dingen, wo sie es eingehen möchten, wenn sie eben wirklich in den Bereich der Rohstoffe investieren wollen. Würde überhaupt nicht dagegen argumentieren, das nicht zu tun, will nur sagen, dass es eben nicht ganz so einfach ist, wie es vielleicht auf den ersten Eindruck erscheint.
Aber es bleibt dabei, es ist immer nur eine Beimischung, egal ob man es als sicheren Hafen kauft, wenn es jetzt Gold oder Silber ist, oder ob es der Renditebringer sein soll.
Ja, das würde ich schon so sehen, aufgrund der Eigenschaften, dass man sie als Terminkontrakte in der Regel kaufen muss und nicht direkt physisch erlangen kann. Aber auch eben, wie gesagt, aufgrund der teilweise doch schwierigen Berechenbarkeit, der Verfügbarkeit und der Nachfrage und damit der Preise, die eben nochmal analytisch nicht abzuleiten sind.
Und wenn man eben den Weg über die Minen geht oder über die Produzenten, die verarbeitenden Unternehmen, muss man ja auch dieses Aktienrisiko tragen. Das darf man, glaube ich, auch nicht vergessen, wenn man den Weg wählt.
Ja, absolut. Und genau wie wir vorhin gesagt haben, dann kommt es natürlich darauf an, in welchen Ländern und mit welchen politischen Unsicherheiten man da zu leben hat. Wie sicher werden die Minen betrieben? Wie gut werden die Menschen, die dort arbeiten, bezahlt? Also sprich, gibt es Unfälle oder Streiks oder ähnliches? Und das kann natürlich dann doch in besonderer Art und Weise gerade auf die Unternehmen und damit auf die Aktien durchschlagen.
Also Rohstoffe auf jeden Fall ein sehr spannendes, aber auch nicht ganz so einfach zu handelndes Thema für Anlegerinnen und Anleger. Wir bleiben auf jeden Fall dran, weil ich denke, das Thema wird uns 2026 noch das ein oder andere Mal beschäftigen. Und dir, Uli, danke für diese Perspektiven to go.
Sehr gerne, Jessica.